Hallo und herzlich willkommen im Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast Marina Hörmanns-Eder, die Frau, die Lady Gaga und Jennifer Lopez anzieht, unter anderem. Marina ist Designerin und hat ein super erfolgreiches Modelabel aufgebaut. Sie bringt uns heute die Modewelt als Ganzes und das Modebusiness nachher. Wie schafft man es dort nach ganz oben und wie bleibt man am Ende des Tages auch dort? Das ist ein Podcast nicht nur für Modeinteressierte heute. Ich habe eine Menge aus dem Gespräch mitgenommen und habe jetzt tatsächlich einen etwas anderen Blick auf die ja doch oft so schillernde Modewelt. Eines schon mal vorweg, am Ende des Tages wird auch dort echte, harte Arbeit eingefordert. Aber hört selbst, das eine oder andere Aha-Erlebnis wartet auf euch und ich kann euch versprechen, Marina weiß nicht nur ziemlich genau, was sie tut und wovon sie spricht, sie bringt es auch noch super sympathisch rüber. Also, viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute bin ich in Berlin und ehrlicherweise, heute war es das erste Mal, dass ich so richtig drüber nachgedacht habe, was ich anziehe für diesen Termin. Also nicht, dass ich das nicht sonst auch so gar nicht machen würde, aber heute nochmal ganz besonders und das hat mit meinem Gast zu tun, beziehungsweise ich bin ja hier zu Gast heute und ja, hab die Marina hier vorm Mikro und ich würde sagen, vielleicht stellt sie sich am besten direkt mal selber vor.
Ja, super gerne. Schön, dass du da bist und Kompliment, Outfit ist alles top. Du siehst, dadurch, dass ich auch irgendwie im Büro-Look bin, man stellt sich auch gerade bei Designern immer vor, dass die da irgendwie jeden Tag aus dem Ei gepellt. Also nein, ich habe tatsächlich ein ganz einfaches Kleidchen an mit Puffärmeln und Sneakern, also bin recht im Arbeitsmode. Ich bin die Marina Hörmanns-Eder. Ich bin, wie man hört, Österreicherin, halb Französin, lebe seit 10 Jahren in Berlin und mache hier seit jetzt 5 Jahren mein Modelabel, das Marina Hörmanns-Eder heißt. Und auf Lederschnallen, Orthopädie und recht extravaganten Modeoutfits basiert. Immer gepaart mit so ein bisschen Basics und auch gemütlichen Sachen zum Tragen. Und ganz vielen Produkten, die wir auch in Kooperationen machen, weil diese Lederschnalle eben absolutes Iconic Piece von uns geworden ist.
Ja, cool. Das klingt, als würdest du, also ist ja ein wahrer Kreativpool hier.
Dann, ja, hoffentlich. Dann. Sieht man auch so, wie es bei meinem Schreibtisch jetzt hier aussieht. Also einzelne Projekte stapeln sich hier und Stifte und Co. Also wir haben einige Sachen momentan, an denen wir arbeiten und ich freue mich, dass ich jetzt so viel was darüber erzählen kann.
Ja, cool. Also ich habe ja gedacht, wir treffen uns, weil ich war auf der Suche nach jemandem im Modebusiness sozusagen mit sowohl Ahnung von Kreativität als auch vom Business und habe da ein bisschen recherchiert, habe mich umgeschaut und bin dann auf dich gestoßen, habe gesehen, Mensch, ich glaube, du hast mal die Uniform für die österreichische Post auch gemacht, um das vielleicht mal vorwegzunehmen. Fand das insgesamt spannend, habe auch gesehen, dass Topstars deine Mode tragen und dachte mir so, da muss ich hin. Und das Erste, was mir positiv aufgefallen ist, war, man denkt ja, man meldet sich bei so jemandem irgendwie Kreatives und dann gibt es irgendwie Chaosprozesse. Nee, da hat sich direkt ein PR-Profi gemeldet, hat mit mir den Termin abgestimmt. Das ging innerhalb von ein paar Tagen und jetzt sitze ich hier. Das ist echt cool. Und ja, vielleicht magst du kurz mal erzählen, wie du da hingekommen bist, was du machst, so ein bisschen so deinen persönlichen Background den Hörern nahebringen?
Super gern. Also ich habe quasi das normale Gymnasium gemacht und habe ich hatte so 2 Berufswünsche, das war die Schauspielerei und das Modedesign. Und natürlich, meine Eltern waren bei beiden nicht so wahnsinnig erquickt, aber na gut, habe ich gesagt, ich mache also jetzt erstmal Schauspielerei und habe dann ein Jahr am Konservatorium Schauspiel gemacht in Wien und kann mich da schon erinnern, dass mein Vater nicht wahnsinnig begeistert war davon. Und dann war ich aber so ein Jahr später auch so, ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, das war mir alles zu Bewegungslehre und auch das Fechten, das war ich nicht besonders gut drin, das war alles ein bisschen mir nicht, doch nicht so meins. Und dann habe ich eben ein Jahr später gesagt, na gut, ich will das ja doch nicht mehr machen, jetzt mache ich Mode Und da hat aber dann mein Vater so ein bisschen den Riegel dazwischen geschoben und hat gesagt, nein, also wenn es die Schauspielerei jetzt nicht ist, dann wirst du jetzt nicht zum nächsten brotlosen Job rüberwechseln. Du machst den ersten Abschnitt von Wirtschaftsstudium und dann haben wir den Deal, dass ich dich unterstütze. Mit allem, was du danach machen möchtest, wenn du danach noch Mode machen möchtest, dann hast du da meine Unterstützung. Und dann habe ich also meinen ersten Abschnitt auf der WU in Wien gemacht, in internationaler Betriebswirtschaftslehre. Das war, also ich habe noch Magisterstudium, ja. Der klassische österreichische Magister. Und da war eben der erste Abschnitt dann durch. Der kam mir aber dann gar nicht mal so... Das weiß ich nicht, also was halt nicht so schwer, aber das war irgendwie relativ easy, weil ich immer diesen Druck für mich selber hatte. Ich will da schnell wieder weg, damit ich schnell das machen kann, was ich unbedingt machen möchte, also Mode.
Das heißt, damals war schon klar dann für dich, Mode wird es dann auch sein.
Genau, war ganz klar. Ich kann mich aber noch erinnern, ich hatte halt, weil ich so schnell mit der Uni fertig werden wollte, nie wirklich die Zeit, mich damit ausgiebig zu beschäftigen. Also wirklich so Zeichnungen machen, ein Portfolio, alles, um sich dann zu bewerben bei den Modeschulen, war ich irgendwie sehr hinten nach. Und da kann ich mich noch erinnern, dass eine Freundin von mir mal zu mir gesagt hat, so, ja, Marina, du tust immer so, als ob Mode irgendwie dein Traum wäre. Machst aber nichts dafür.
Eieiei.
Das hat mich so getroffen damals, dass, also irgendwie war sie gesagt, aber sie hat ja recht. Aber gut, da war der erste Abschnitt fertig und das Ding ist irgendwie so, der erste Abschnitt ist ja kein Diplom. Das ist wirklich dieser, die quasi die Hälfte vom Magister, das ist nichts. Das kann ich mir nirgendwo auf die Fahne schreiben. Und habe dann zu meinem Vater gesagt, okay, weißt du was, ich mache jetzt auch noch den zweiten Abschnitt. Ich mache fertig, ich mache meinen Magister. Aber, und dann gab es den Deal Nummer 2, ich wollte als Kind immer Meeresbiologie auf Hawaii studieren.
Oh.
Warum auch immer. Ich bin schon als Kind ambitioniert, also warum nicht dann gleich auf Hawaii die Meeresbiologie machen? Und dann habe ich meinem Vater quasi Deal Nummer 2 war, okay, ich mache den zweiten Abschnitt, also mache den Magister fertig. Dafür mache ich aber ein Auslandssemester auf Hawaii. Auf der HPU, das ist die Uni, wo ich auch immer hin wollte, für Meeresbiologie, habe aber dann so wirtschafts- und politische Kurse gemacht und meine Diplomarbeit angefangen zu schreiben und bin dann eben zurück nach Wien, habe den Magister abgeschlossen, war fertig und habe dann binnen kürzester Zeit ein Praktikum in Wien gemacht bei einem Modelabel. Und die Designerin vom Modelabel war dann so nett, die hat dann für mich angerufen auf der S-Mod hier in Berlin und hat gesagt, ja, also ich habe hier eine Praktikantin, die möchte gerne bei euch Mode studieren, die will ein Portfolio schicken. Und ich war natürlich so ein bisschen grün hinter den Ohren, das war ich ganz froh. Sie hat mich da so ein bisschen gepusht und dann bin ich zur Aufnahmeprüfung gegangen und wurde tatsächlich auch gleich genommen vom Fleck weg und war dann in Berlin Modedesign-Studentin.
Und Modedesign-Studentin heißt dann, man studiert... wie man Kleider entwirft.
Genau, das, also Modedesign-Studentin zu sein, bedeutet jeden Samstag und Sonntag Tag und Nacht an einer Mappe zu arbeiten, die man am Montag um 9 abgeben muss, mit der U-Bahn zu fahren, mit einer riesigen Rolle, die man am Rücken hat, wo die ganzen eingerollten Schnittteile von Kleidung drinnen sind, Riesenzeichenmappen, Kleidersäcke, also eigentlich wie ein Esel hin und her zu fahren die ganze Zeit, weil du immer Kleidung abgeben musst, Zeichnungen abgeben musst, Mappen und Portfolios und Schnitte abgeben musst. Und man lernt zu zeichnen, du lernst Schnitte zu machen, zu nähen, damit umzugehen. Ich meine, Designen ist nichts, was du lernst. Ja, das kann man, glaube ich, jetzt nicht jemandem sagen, hier ist ein weißes Blatt Papier und jetzt bringe ich dir bei, wie du designst. Aber sie haben mir beigebracht, das zu machen, was mich inspiriert. Das ist das, was diese eine Uni, auf der ich war, so toll gemacht hat, weil auch bei der Diplomkollektion, wo ich hier mit den Schnallen angefangen habe, haben die dann gesagt, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber was wir euch nicht beibringen können, müsst ihr euch selber beibringen. Aber es gibt keine Grenzen, ihr müsst nicht alle 20 schöne Blusen machen für eure Diplomkollektion. Macht jetzt noch was Ausgefallenes, sucht euren Stil, findet euch. Weil ihr werdet im Nachhinein noch oft genug dran denken müssen, was verkauft sich auf dem Markt. Aber die Kollektion müsst ihr nicht verkaufen. Und dann war ich aber dann vor der Diplomkollektion dazwischen noch für ein halbes Jahr in London und habe bei Alexander McQueen
mein
Praktikum gemacht. Das war mit einer der prägendsten Zeiten meines Lebens und sicher auch die wichtigste, auch damit ich dann wahrscheinlich auch einfach bestehe und die Kraft habe.
War das eher so... weil es London war und das Umfeld, also so wie man arbeitet, oder war es einfach diese pure Kreativität, die da vielleicht geherrscht hat? Oder
Nein, es war, London kannte ich auch damals, also vom Vibe und alles ganz gut, weil ich da schon auf der School of Economics immer im Sommer Kurse gemacht habe, damit ich schneller mit dem Magisterstudium fertig bin. Und aber es war einfach das Label auch McQueen. Also für Alexander McQueen zu arbeiten, war für mich erstmal schon so wow. Ja, also da ist man geht mit einem Ego irgendwie in der Früh schon mal raus, weil man ist zwar der letzte Bimpf dort, ja, und wird eigentlich nur angeschrien und wird eigentlich nur schlecht behandelt, aber trotzdem denkt man sich, okay, ich mache das, weil ich einfach für McQueen arbeite. Und das war dann, also du bist als Praktikant, natürlich bist du, man kann unterm Strich sagen, du bist ja nichts wert, ja, weil du bist jetzt ein kleines Arbeitsbienchen und nur eine Geschichte, wie das auch war, das ist eigentlich ganz, ganz spannend oder interessant. Wir haben so einen kleinen Tisch gehabt, wo so immer die 10 Praktikanten drauf gearbeitet haben und wurde dann angerufen vom einen Stock drüber, wo die ganzen Designer und die Chefs immer sitzen und du hebst ab, Marina, hello, get upstairs. Also du darfst dort auch nicht stehen, du musst immer in Bewegung bleiben, du darfst auch nicht irgendwie am Gang mal rumknotzen, weil sonst fragt man dich, ob du auf Urlaub bist. Ja?
Okay.
Und das, obwohl du jeden Tag 18 Stunden arbeitest und wirklich also am Zahnfleisch dahin kriechst, aber jeden Tag Bock hast. Ja?
Das klingt so ein bisschen wie bei einer Investmentbank.
Oh, ja, genau. Und es ist einerseits Investmentbank und auf der anderen Seite ein bisschen dieses Teufel-Trägt-Prada-Syndrom, was man irgendwie vor Augen hat. Und es war dann echt so, dass ich wurde dann gerufen, ja, wir ordnen jetzt dieses Board neu. Und da waren so Stoffproben mit so Smocking, also so eine Handwerkstechnik. Ich habe gesagt, ja, gerne, ja, kein Problem. Und ich gehe zu diesem Board, wo circa 30 so Stoffproben hingen und wollte das erste runternehmen, um es neu zu ordnen, sagt sie zu mir, no, 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 I take it off the board, you pick it up from the floor. Und sie hat jedes einzelne vom Board genommen, am Boden fallen lassen und ich habe es aufgehoben, bis ich einen großen Stapel Stoffe irgendwie auf meinem linken Arm hatte.
Und das war dann so eine Art auch Machtdemonstration oder?
Wahrscheinlich. Es ist irgendwie, es sind gerade so die, das ist irgendwie Macht und dass man zeigt, okay, du bist irgendwie hier Praktikant und, aber vielleicht auch einfach so eine Schule fürs Leben. Also ich bin ja ein sehr positiver Mensch. Für mich war es dann einfach klar, dann zu sagen, ob es irgendwas anderes gibt, was ich machen kann.
Ja.
Und bin halt dann runtergegangen. Da gab es einen Panic Room für die Praktikanten. Da ist man dann kurz weinen gegangen und dann ging der Tag irgendwie auch weiter. Aber ich habe dann so viel Verantwortung bekommen, weil ich vielleicht genau das alles nicht runtergeschluckt, aber einfach, weil ich das nicht, also das war keine Option, das an mich ranzulassen. Ja, das war für mich ganz, ist halt so.
Ja, ist das so ein bisschen so wie, was mich nicht umbringt, macht mich hart?
Ganz genau. Meine Eltern haben auch dann zu mir gesagt, Marina, das, du siehst ja so, wie viele da kommen und gehen, die werden nichts machen danach. Die werden sich verabschieden von der Branche. Es hat dann auch meine Familie verstanden, dass ich das wirklich möchte, weil ich das auch so durchgezogen habe.
Ja, ja. Es klingt auch so ein bisschen so wie im Sport zum Beispiel, sagt man ja, in der Fußballmannschaft müssen die jungen Spieler die Tore tragen und die Schuhe putzen.
Ja, ganz genau.
Solche
ganz
Themen.
Genau.
Okay.
Es ist ja überall so ein bisschen so.
Ja, ja.
Es ist ja so ein bisschen eine Aussiebung vielleicht, so ein natürlicher Selektionsprozess von denen, die einfach auch einfach mit beiden Ellbogen durch die Scheiße gehen am Anfang.
Ja, das ist aber schon auch ein Tick anders. Also heute wird ja schon auch relativ viel über Work-Life-Balance gesprochen.
Und, ja, die gab es damals bei mir nicht.
würdest du schon sagen, wenn man in so einen, ich sag mal, in so eine umkämpfte Branche will und wenn man da was werden will, dann muss man einfach mal richtig Gas geben?
Ja, das eine. Und aber ich muss dir ehrlich sagen, für mich war das so, für Alexander McQueen arbeiten zu dürfen. Ich habe nicht einen Moment über Work-Life-Balance nachgedacht.
Ja.
Es gab für mich nur, es stehen 100 vor der Tür. Wenn ich aufhöre, stehen 100 vor der Tür, die das unbedingt machen wollen. Ich habe jetzt die Möglichkeit. Und dann nach der Show in Paris, ich wurde nach Paris mitgenommen, und dann kam Sarah Burton auch zu mir, weil sie wusste, dass ich so ein Kleid mit der Hand noch gemacht habe mit einer Freundin. Und die kam dann und sagt, Marina, you're brilliant. Und da habe ich mir gedacht, wisst was, ich kann noch 4 Monate lang hier Tag und Nacht schuften und könnt's mir noch so viel am Boden schmeißen, was ich aufhebe. Mir hat das einfach so viel mitgegeben und auch die Arbeitsweise, wie viel nochmal wieder probiert wird. Und was nicht perfekt ist, geht nicht auf den Laufsteg.
Ja, ja. Okay, also hast da dann in London sehr, sehr viel gelernt.
Sehr, sehr viel gelernt.
Okay.
Ja, und dann kam ich zurück und habe eben Diplom-Kollektion fertig gemacht, die dann natürlich a walk through the park, wie man gerade so sagt, war, weil also schlimmer als McWeber. Also jetzt kann mir niemand mehr was machen, anhaben. Und dann habe ich meine Diplom-Kollektion gemacht, die bereits viel mit Schnallen und die war orthopädisch inspiriert zu tun hatte. und war gar nicht der Plan, eine Firma zu gründen.
Ja.
Also
ja.
Es war erstmal Studium abschließen. Und dann hat Lady Gaga diese gesamte Diplomkollektion eben bestellt.
Lady Gaga, vielleicht für die Hörer, wir reden jetzt über den Top-Star aus den USA. Die hat das dann irgendwie per Zufall in die Hände gekriegt und hat gesagt, was die Marina da gemacht hat, große Klasse, genau, muss ich anziehen.
Es war nicht ganz per Zufall, aber es war so ein bisschen dieses Ed Hardy oder von Dutch-Prinzip von damals. Ich habe eine Freundin von mir, die in New York ein Praktikum gemacht hat, da habe ich eine Liste von 10 der wichtigsten Stylisten in New York zusammengeschrieben, mit den Adressen rausgesucht und habe ihr 10 Lookbooks von mir geschickt.
Ja.
Die Lookbooks habe ich schön drucken lassen von der Kollektion und es war ein, okay, entweder bringt es was oder es bringt gar nichts, aber wenn es nichts bringt, wird es auch nichts schaden. Und sie ist dann für mich wirklich dann einen Tag durch New York gegurkt und hat das Lookbook in alle Postkästen geworfen. Und da war eben auch damals der Nicola Formichetti, der Stylist von Lady Gaga, dabei.
Ja.
Und so hat sie es dann kennengelernt.
Okay, das heißt, vielleicht auch da nochmal kurz für unsere Hörer, das Lookbook ist im Prinzip das, was deine Kollektion zeigt. Also,
genau, das ist ein Büchlein mit Bildern von der gesamten Kollektion.
Ja, und die Stylisten sind diejenigen, die den Stars im Prinzip nahelegen, was sie anziehen sollen, ganz zu welchen genau. Anlässen. Und das heißt, sind sozusagen ein Stück weit die Gatekeeper, an denen man vorbei muss.
Ganz genau.
Die einen dann da in den Heiligen Tempel lassen.
Ganz
sozusagen.
Genau, ganz
okay.
Genau.
Okay, das war ja dann schon auch so ein bisschen vergleichbar mit der Musikindustrie. Ich schicke mein Tape an ein paar Record-Companies,
ja, genau,
wie man es früher gemacht hat, und guck mal, ob da ein A&R-Manager drauf springt.
Genau so war es.
Okay, cool. Und da hast du gesagt, ich mache das einfach mal, weil nothing to lose, auf
ganz
geht's.
Genau, es war ein Schuss ins Blaue. Und dann kam eben das E-Mail, irgendwie, da war ein Betreff, Lady Gaga X Marina Hörmannseder. Ich habe das gleich wieder zugemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist eine Ente oder ja. Ein Spam. Und dann war es aber irgendwie doch, 2 Tage später wieder angeschaut, war es irgendwie doch echt, und dann haben wir das rübergeschippert. Und dann ist es irgendwie auch in die Presse recht schnell gekommen und dann ist die Presse so ein bisschen auf meine Diplomkollektion aufgesprungen. Und dann kam ein Anruf, da war ich mit meinen Eltern auf Urlaub von Mercedes-Benz, die Fashion Week in Berlin gemacht haben oder machen. Und die haben gesagt, na Marina, wir sponsern dir eine Show. Und da habe ich nur gesagt, ich muss meine Eltern fragen, ich rufe zurück. und das habe ich dann auch gemacht. Und dann war halt so, ja, die Eltern haben gesagt, na, wir haben gesagt, wir unterstützen dich. Du hast das ja. gemacht, unterstützen dich. Du machst jetzt eine Show, eine Kollektion. Und das habe ich dann gemacht. Also damals, ich meine, wir sitzen jetzt hier bei uns im Atelier in Kreuzberg in Berlin. Wir haben Platz und das alles irgendwie ein echtes Büro und Atelier und Mitarbeiter. Aber die ersten 2 Kollektionen waren bei mir in der Wohnung, in meiner alten Wohnung, wirklich mit der Hilfe von meinen Freunden, die am Abend nach ihren Tagesjobs gekommen sind und mir dann in der Nacht wirklich geholfen haben, am Boden das Leder zu walken, das Leder zu streichen. Also wenn ich mir denke, dass heute, wenn wir Fashion Week Shows machen, da irgendwie 2 Laster kommen und irgendwie diese ganzen Goodie-Bag-Sachen und die ganzen Riesenkollektionsteile und sowas alle transportieren zur Location. Ich weiß, dass damals meine Freundin, die so die einzige von uns irgendwie ein größeres Auto hatte, die ist, glaube ich, so 16 Mal von mir nach zu Hause zur Location gefahren, nur mit gefüllten Goodie-Bags, damit wir das den Gästen auf den Platz geben können.
Ja, ja.
Also alles irgendwie homemade, absolut gebootstrapped. Und schon damals war so der Leitspruch immer auch von meinem Vater, weil ich habe natürlich jeder jammert, weil ich sage, ja, und ich habe nichts und wie soll ich das alles irgendwie machen und von hier und überhaupt, hat er immer gesagt, Marina, der Meister brilliert in der Knappheit der Ressourcen.
Ah, okay. Wie viele Kleider hast du dann für diese erste Kollektion gemacht?
Gar nicht mal so wenig. Es waren 17 Looks.
17 Looks. Das heißt, dann auch da für die Hörer, die dann nicht ganz so dicht dran sind, du hast 17 Looks. Das heißt, 17 Models werden eingekleidet und die gehen dann bei der Show über den Laufsteg, führen das vor, Presse ist da, macht Fotos davon und es wird veröffentlicht und danach ist man dann ein Topstar in der Designer-Szene.
Ja, sogar, ja, schön wär's. Also ganz, ein bisschen was gehört dann doch noch dazu auch, aber so in etwa war es ganz genau. Also in der Küche Modelcasting gehabt,
ja.
Die Models ausgesucht, gefittet und ja, hat irgendwie gut geklappt und dann habe ich relativ schnell auch eine Firma gegründet,
ja, ja.
Eigentlich kurz vor der Show, weil mir dann mein befreundeter Anwalt dann auch immer mal gesagt hat, du Marina, wenn sich da ein Model verletzt, da haftest du privat, wenn du keine Firma hast. Ich wusste das gar nicht. Und mir hat, das stimmt. Also da kann ich mein Leben lang, was ist, wenn was passiert? Weil wir eine große Veranstaltung hatten, alles. Na gut, dann also wirklich schnell Firma gegründet und Versicherung, mein Stuhl knatscht, Entschuldigung, das ist ein richtiger Designerstuhl halt, auf dem ich sitze, der dreht sich und wendet sich, ist aus altem Holz, deswegen so muss das klingen.
Das ist so. Dann, du hast eine Firma gegründet, das ist ja dann, ist man ja hier in Berlin auch am richtigen Platz, um Firmen zu gründen, viele Startups hier. Aber das war dann so der Klassiker, ich gehe zum Notar, irgendwie hab so eine Firma, über die wickele ich dann die Themen ab.
Genau.
Magst du kurz mal erläutern, was heute Kern und Business dieser Firma ist?
Absolut, also wir haben quasi verschiedene Ströme tatsächlich, oder verschiedene Kerne, Säulen, auf die Firma auch aufbaut. Da haben wir auf der einen Seite natürlich die Fashion. Also Fashion wird immer das sein, wofür ich atme, wofür ich stehe und lebe. Das ist meine Passion. Da bin ich kompromisslos. Und das sind zwei Shows im Jahr oder Kollektionspräsentationen noch on top, wo ich einfach sage, da lebe ich mich aus und da zeige ich mein Handwerk, was ich mir aufgebaut habe.
Das heißt, um das vielleicht nochmal zu verstehen, wenn du sagst Fashion, das ist das, was ich unter High Fashion verstehen würde, was auf dem Laufsteg präsentiert wird, was Topstars tragen, aber was ich jetzt nicht in der U-Bahn anziehen würde.
Oder? Beides. Also das ist mir immer wichtig, das ist beides, weil wir haben einerseits diese Laufstegkollektion, wo aber zum Beispiel auch mal zu einer total fancy Lederschnallen, komplett untragbaren Hose ein Pulli gestylt wird, der aus einem coolen Sweatmaterial ist, wo unser Logo drauf gedruckt ist. Und den Pulli gibt es dann bei uns im Online-Shop.
Ah, alles klar.
Also so ist immer so ein bisschen die Gratwanderung zwischen absolut untragbar und Bühnenoutfit, aber eben, dass jeder sich auch die Show anschaut und bei dem einen oder anderen Teil denkt, ja, das könnte ich auch anziehen. Weil am Ende bin ich Designerin und am Ende ist es schon meine Mission auch, die Damen einzukleiden.
Ja, ja.
Und jetzt nicht nur für die allgemeine Bespaßung der Bühnen da zu sein. Weil dieser Online-Shop ist natürlich einfach auch
Umsatzbringer,
also einfach eine Säule der Firma, das ist, muss auch sein. Also ich meine, weil sonst wäre das Ganze Liebhaberei und dann würde es nicht als Unternehmen gelten. Also das ist schon hier das Ziel einer Gewinnerzielung, absolut. Und deswegen ist also dieser Modebereich ist ein ganz großer Teil.
Ja.
Sowohl Show als auch Shop.
Ja, ja. Mit dem High-Fashion-Produkten oder High-Fashion-Teilen, die sind dann auch tatsächlich, die unterstützen quasi den Vertrieb der tragbaren Sachen, wenn man das so sagen kann.
Genau, aber also die werden zum Teil auch verkauft. Also gerade so die Strap-Skirts, wir haben so Röcke, die sind aus Lederstriemen gemacht, die wir auch tatsächlich dafür, dass diese so speziell sind, sehr, sehr gut verkaufen. Entschuldigung.
Das ist gar kein Problem.
Die wir also sehr, sehr gut verkaufen, aber natürlich diese riesengroßen Ledervasen, diese geformten, da kannst du nicht einmal drin sitzen, geschweige denn, man kann es nicht einmal stehen oder gehen. Deswegen, das ist dann wirklich absolut reines Showpiece. Oder wir verkaufen es an Museen zum Beispiel.
Das, okay.
Museen oder eben an Stars, wenn die manchmal auch einfach das behalten wollen und kaufen wollen. Aber sonst sind das tatsächlich eher dann so ein großer Unterschied zwischen diesen Showpieces und den kaufbaren Dingen. Vor allem Accessoires, wir machen da noch immer Kleinigkeiten, also gerade im Bereich Accessoires für die Arme und Taschen und kleine Armbändchen und Schlüsselanhänger, weil das sind natürlich Dinge, die man schnell mal mitnimmt, die nicht zu teuer sind und die auch nicht retourniert werden, weil sie größenunabhängig sind. Und das war mir eigentlich von Anfang an wichtig, dass man sagt, ich möchte, dass jedes Mädchen, jede Frau zwar die High-Fashion-Runway-Show sieht und Lady Gaga und J.Lo und Rihanna, wie sie halt unsere Sachen tragen, können sich aber dann auch für einen durchschnittlichen Warenkorb von 50 bis 100 Euro so ein Stück davon kaufen, von dieser Story, die da irgendwie aufgebaut wurde, um Teil davon zu sein.
Ja, okay, wenn ich das so höre, dann könntest du ja auch gut irgendwie mit den Kollegen, weiß ich nicht, irgendwie Zalando, About You oder so zusammensitzen und mit denen über E-Commerce sprechen, durchschnittliche Warenkorbgrößen, Retourenquoten und so. Das sind alles Themen auch, mit denen ihr euch auch auseinandersetzen müsst.
Absolut.
Weil das ein substanzieller Teil eures Geschäfts ist.
Absolut, also hundertprozentig. Das müssen wir und auch natürlich Produktentwicklung. Das ist dann auch immer so Design, ja, aber am Ende geht es dann wirklich um Passformen, um was möchte der Markt, welche Farben, um Trends. Und eben nicht nur das, was ich gerne mache, sondern einfach mal, was möchte der Kunde.
Ja, und wie kriegt man das hin, wenn ich jetzt gucke, man muss ja so eine Firmenkultur auch bauen und auf der einen Seite seid ihr oder bist du hochkreativ unterwegs, auf der anderen Seite geht es halt auch einfach mal knallhart um Umsatz und wenn der Rock sich nicht verkauft, dann verkauft er sich nicht, dann kann die Miete irgendwann nicht gezahlt werden, überspitzt formuliert. Wie kriegst du es zusammen, sowohl für dich persönlich, als aber auch in der Firma eine Mentalität zu etablieren, wo man sagt, wir fahren beides parallel, also Kreativität und sagen wir, gewinnbezogene Produktivität?
Das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen und natürlich auch irgendwo Lasten, die auf den Schultern sitzen, weil ich habe irgendwo zwei Herzen in meiner Brust. Also das eine ist natürlich die Designerin absolut durch und durch, die ihre Kunst machen möchte und durchsetzen möchte. Und auf der anderen Seite ist es halt nicht so, dass ich den ganzen Tag nur über Fashion spreche und designe und irgendwie immer nur einen Kohlstift in der Hand habe und irgendwie auf wahnsinnig geilem Aquarellpapier Illustrationen mache von ganz tollen neuen Entwicklungen oder Sachen, die mir im Kopf herumschwirren oder den ganzen Tag irgendwie draußen im Park gehe und schaue, wie sich der eine Ast spiegelt im Licht des Sees und da eine Form sehe, eine abstrakte und das wird dann mein neuer Print für die nächste Saison. Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen romantisch, das zu glauben, weil ich sitze hier auf meinem Schreibtisch und ich habe wahrscheinlich die meiste Zeit einfach den Laptop offen, wo ich wirklich immer irgendwie genau kontrolliere, okay, was tut sich im Shop, wie viele Beschwerden gibt es vielleicht aus dem Online-Shop, funktionieren die Prozesse, also gerade weil einer der wichtigsten Prozesse bei uns auch ist das Bindeglied. Ich möchte so ein bisschen sagen, ich muss der Kleber sein zwischen einem absolut handwerklichen Betrieb, der wir sind, der also wirklich per Hand die Lederröcke, die bestellt wurden, produziert und auf der anderen Seite das Office, die Logistik, die mit den Kunden spricht, die diesen Rock verschicken und verkaufen. Weil da ist wichtig, ein guter Kleber zu sein, weil vielleicht versteht die Person, die stundenlang diese Kanten mit der Hand färbt, mit einer Sorgfalt, versteht vielleicht nicht, warum die Person aus dem Office Druck macht und sagt, ich habe eine Deadline, ich muss das heute dem Kunden schicken und das geht nicht oder hier ist der Qualitätsmangel da und die Person denkt sich, na gut, ich habe jetzt irgendwie eine Woche dran gearbeitet und jetzt kommt mir die da mit irgendeinem kleinen Fleck links unten und dann gleichzeitig hat die Person im Office vielleicht nicht das Verständnis, dass es nicht schneller geht.
Ja.
Warum trocknet der blöde Kleber nicht schneller? Ja. Weil sie es noch nicht gemacht hat selber mit der Hand. Also das ist dann so, das sind wirklich zwei Logiken, die aufeinandertreffen, die es gilt, mit viel Kommunikation halt immer zusammenzubringen.
Ja, ja. Hast du Angst, dass irgendwann mal einer der beiden Teile Überhand gewinnt? Also so der Klassiker ist ja, wenn man in die Musikindustrie zum Beispiel schaut, dass dann quasi einfach, weil eine bestimmte Art von Song gerade gut funktioniert, da werden dann irgendwie Massen von produziert und jedes Record-Label haut so ein Ding raus. Ist dann nur noch purer Kommerz und keine Kreativität mehr dahinter. Ist das für dich was, worüber du nachdenkst?
Eigentlich gar nicht, die Angst habe ich nicht, weil ich die Zügel da sehr in der Hand habe, weil ich eben, wie gesagt, vorher schon erwähnt habe, dass diese Kunst mir wahnsinnig wichtig ist und immer erhalten bleiben wird, weil das ist das, was die Stars, die Presse, das ist das Glitzer. Wir brauchen diesen Glitzerstaub, den wir immer haben. Das ist dieses absolute Handwerk. Und ich mache nicht stattdessen massentaugliche Mode, die quasi wie in der Musik dann einfach konsumiert werden kann, sondern ich mache es zusätzlich.
Okay.
Das sind dann bei mir wirklich zwei verschiedene Teams, die sich auch wirklich drum kümmern. Das eine ist wirklich Show, Show, Leder, Leder, Leder. Und das andere ist, okay, Pullis, T-Shirts, Accessoires. Das sind eigentlich auch im Team schon zwei Bereiche, die beide bespielt werden. Und ich bin nicht der Meinung, dass ich mich jemals entscheiden muss.
Okay.
Und wenn der cool. Tag wirklich kommt, wo mir jemand sagt, wenn du jetzt nur noch dieses eine T-Shirt produzierst, dann werden da Milliarden verkauft, dann glaube ich, bin ich emotionslos genug, dass ich den Deal eingehe.
Okay. Das ist ja am Ende des Tages auch eine wichtige Erkenntnis, die man für sich selber ja auch braucht. Ja. Und ich sage mal, nach einer Milliarde verkaufter T-Shirts, danach kann man dann ja auch wieder...
Kann man wieder ein paar Lederröcke machen, ganz genau.
Aber du hast gerade schon so die ich nenne es mal Massenmode angesprochen, die ja auch qualitativ deutlich unterschiedlich sein kann. Aber was mich immer interessiert hat, war, wie entstehen eigentlich Trends? Ja, also keine Ahnung, ich glaube, vor 3 Jahren hat man wieder angefangen, Jeansjacken zu tragen, die in den 80ern irgendwie groß waren. Weiß ich nicht, bestimmte Arten von Schuhen kommen wieder oder es wird ganz neu, keine Ahnung, übermorgen tragen alle Cowboy-Stiefel. Und alles, was man so von außen auf die Industrie schauend sich überlegt, ist sowas wie, ja, da laufen Modescouts durch die Gegend, durch die großen Städte dieser Welt, keine Ahnung, Tokio, Paris, London, vielleicht New York und Berlin, und schauen sich an, was tragen die Kids, die Hippen so, und machen dann daraus Kollektionen. So werden vielleicht Trends geboren, vielleicht werden Trends aber auch geboren, weil irgendwelche Stars sich, ja, irgendwie flapsig gesagt, die Mütze mal falsch rum aufsetzen. Mhm. Kannst du da in dem Prozess mal ein bisschen Licht reinbringen?
Der Prozess ist natürlich mittlerweile so wahnsinnig schnelllebig geworden, dass man sieht fast schon gar nicht mehr. Also wo man wirklich sagen muss heutzutage, was ist eigentlich nicht mehr Trend? Ja?
Ja.
Es ist so, alles sind so offen geworden für alles, dass irgendwie alles, was man macht, könnte ja auch irgendein Trend sein, den es irgendwo gibt. Das hat natürlich gerade mit der Digitalisierung und Social Media so einen Riesenshift gemacht, weil früher waren Trends wirklich, da gab es wenige Trend. Setter, die Trends vorgegeben haben, sei das zum Beispiel jetzt eine Vogue US, also ja. eine Winter, die dann wirklich gesagt hat, das und das und das wird die nächsten Saisonen Trend werden. Da gab es die Stoffmessen, also das sind natürlich, das sind irgendwo die ersten in der Kette, die Produzenten der Materialien, die verwendet werden. Das heißt, wenn ich auf die Stoffmesse gehe in Paris, dann sehe ich auch schon mal die Farben, die für die nächsten Saisonen angesagt sein werden. Es gibt die Trendportale, das mich natürlich dann schon mal beeinflusst in der Auswahl der Materialien, die ich überhaupt nehmen kann für die neue Kollektion. Und heute ist es aber so geworden, dass du auf Instagram oder im Internet einfach so überschüttet wirst mit verschiedensten Trends, dass alles eigentlich wieder erlaubt ist. Und heute ist es wirklich so, dass es Trend Maker gibt, Trendsetter, und das sind, wie du sagst, dann einfach die mit großer Reichweite, weil ob das jetzt in einen Trend, den die Vogue, den ein Trendscout jahrelang entwickelt hat und deswegen auf dieser Trendplattform gelandet ist, ob das der jemals so gesehen hat oder auch gar nicht, interessiert niemanden, weil es geht am Ende darum, dass es das Nachahmen viel wichtiger ist. Wenn Bella Hadid dieses Oberteil von dem Bikini anhat, möchte man ihn haben. Und der ist dann automatisch Trend. Egal, ob er in die Sparte 90er Jahre ist Trend oder barocke Rüschen muss man jetzt nehmen oder es sind Neonfarben oder Pastell. Das ist den Leuten am Ende des Tages dann wurscht, weil es wirklich diese Vorbildfunktion so stark ausgeprägt ist momentan mit den Influencern, dass man sich gar nicht mehr die Frage stellt, woher kommt das eigentlich, sondern wenn es der Meinungsbildner trägt, muss man es auch haben.
Okay, das heißt, von den klassischen Trendmachern von früher ist es sehr stark gewandelt in Richtung, wer auf Social Media irgendwie groß ist, hat einen relativ starken Impact darauf, was getragen wird.
Ja, das würde ich persönlich sagen.
Ja, lässt du dich auch inspirieren von Social Media oder ist das so ein Prozess, wo du sagst, da mache ich irgendwie zu und nehme so meine eigenen Themen?
Nein, selbstverständlich. Also ich bin schon immer noch so, dass ich sage, ich mache das, worauf ich Lust habe und was mich inspiriert und was mir gefällt. aber auch ich darf nicht wegschauen von Trends und ich glaube, es funktioniert für mich gar nicht wegzuschauen, weil wenn ich es wirklich nicht wollte, dürfte ich Instagram gar nicht mehr aufmachen, weil man wird beeinflusst, weil man einfach damit bespielt wird. Das ist so. Also das ist einfach das Ding. Also ich meine, wenn man mir vor 5 Jahren gesagt hätte, dass ich irgendwie wieder Glockenhosen und Plateauschuhe trage, hätte ich gesagt, na, nie im Leben. Aber wenn du dann konstant das siehst und damit bespielt wirst, wird es für dich so normal und ist es so da, dass es eben Trend ist und du das dann eben auch machst. Es ist nichts, wofür ich mich dann bewusst entscheide, dass ich wirklich sage, so, heute gehe ich auf Instagram und schaue mir, was die Trends sind. Ja. Ich werde einfach bespielt, weil ich es auch privat konsumiere und habe es dann im Unterbewusstsein und lasse es irgendwo einfach auch automatisch einfließen in die Designs.
Ja. Siehst du regional große Unterschiede? Also vielleicht kurz, wie komme ich drauf? Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, mit einem Hamburger, der sagte, oh ja, nach Berlin. In Berlin, wenn du in einer U-Bahn sitzt, dann denkst du auch, hier muss sich jeder nur so richtig Kacke anziehen, dann ist er auch cool.
Ja.
Keine Ahnung, aber wenn man dann Hamburg und New York meinetwegen vergleicht und läuft da durch die Straßen, denkt man, so unterschiedlich sind die Leute gar nicht angezogen. Wie siehst du die Thematik Regionalität?
Total. Also das Stadtbild, ich finde, dass alle Städte wirklich total unterschiedlich aussehen. Wenn es dann aber nicht in diese Branche geht, also zum Beispiel, wenn du in der Branche Blogger, Streetstyler bist, dann ist wurscht, wo du bist. Weil dann machst du, dann ziehst du es durch, dann machst du das Ding. Aber dieses klassische Stadtbild, zum Beispiel, ich bin Wienerin, Samstagnachmittag, da haben alle Männer ein Hemd an, gute Schuhe, sind irgendwie, sie haben sich ein bisschen rausgeputzt für diesen Samstagnachmittag. Da würde man dich in Wien wahrscheinlich, da würde der Türsteher in Berlin, würde dich abweisen, wenn du da so in einen Club rein möchtest. Der würde sagen, also du Spießer, kannst dich gleich mal wieder hinten anstellen. Das ist also so, das ist ganz speziell, weil da die Stadtbilder so unterschiedlich sind. Aber genau das macht es am Ende des Tages auch aus. Und ich finde, das ist das Wichtige, dass da noch Kulturgut da ist. Warum? Weil auch die Trendbildner, auch die Influencer, sind geprägt davon und machen aus diesem einen Teil, was vielleicht Trend ist, wieder was Eigenes, wieder was Neues. Und das finde ich eigentlich das Spannende, gerade bei Trendsettern momentan oder Influencern, dass du weißt, wenn du eine weiße Bluse hinschickst, du weißt nicht, was für ein Look am Ende des Tages dabei rauskommt. Und da spielt natürlich der urbane Einfluss, wo sie wohnt und quasi der eigene Geschmack, der eigene Stil, spielt alles eine Rolle und das wird alles dann nochmal so neu gemischt. Die Karten werden einfach immer neu gemischt. Und genau das gibt meiner Meinung nach momentan diese Freiheit, dass alles erlaubt ist. Es wird viel weniger mit Augen gerollt, wenn man was anhat.
Ja,
das sehe ich bei mir selber. Ich war früher viel spießiger. Ich habe früher auch viel, dass ich mir gedacht habe, na, boah, also das T-Shirt mit der Hose, na, pff, die traut sich was. Das gibt es so irgendwie nicht mehr, weil gefühlt ist alles Trend, was die Leute selber entschieden haben zu kombinieren und auch dahinter stehen. Gerade diese Body Positivity, dieses Individuum, dieses ich mache selber, ich treffe selber meine Entscheidungen, wie ich mich style. Da ist also viel, viel, viel mehr Offenheit einfach gekommen.
Ja, ja. Okay. Das heißt, wenn wir so mal auf die Industrie schauen, dann hat sich die regionalen Unterschiede sozusagen haben sich erhalten, wie die Leute irgendwie sich kleiden, aber Trends werden eher globaler gemacht, auch über Social Media. Kommunikation in der Branche funktioniert deshalb wahrscheinlich auch ein Stück weit anders. Wie ist das mit dem mit der Verfügbarkeit von Mode? Also früher war es irgendwie wichtig, dass in der Stadt irgendwie musste ein H&M sein oder ein Zara oder die zahlen übrigens alle kein Geld dafür, dass ich sie hier nenne. und wenn so ein Laden nicht in der Stadt war, dann war man vielleicht nicht in der Lage, in so einer kleinen Stadt nicht so in der Lage, sich so besonders cool zu kleiden. E-Commerce hat wahrscheinlich ein bisschen was verändert. Wie siehst du die Thematik gerade auch als Modemacherin? Ist wahrscheinlich gut, dass jede Klamotte zu jedem Zeitpunkt überall verfügbar ist.
Einerseits ist es gut, andererseits ist natürlich auch diese Thematik, muss alles immer verfügbar sein und muss alles immer irgendwie schnell da es ist natürlich auch ein bisschen dieses Nachhaltigkeitsthema.
Ja.
Was schnell verfügbar ist, wird auch schnell, ich sag mal, verschwendet. Also man bestellt, man schickt die Hälfte wieder zurück, weil man sie sowieso bestellen kann. Und dann ist es natürlich ein riesen Preiskampf und dann kaufst du was und dann hat es nicht den Wert, weil es vielleicht auch einfach nicht wahnsinnig teuer war für dich.
Ja.
Und es einfach, dann trägst du es 2-3 Mal, denkst du, naja gut, eigentlich, das habe ich mir jetzt eben einfach so schnell mal online bestellt. Das ist das große Risiko, aber gleichzeitig ist, finde ich auch spannend, dass, also ich muss jetzt mal sagen, dass mein Hund im Hintergrund die ganze Zeit schnarcht. wenn man das also hört, das ist mein Hund, der Matilde, da hinter mir links liegt und immer so schnarcht.
Ja.
Was ich aber auch ganz spannend finde, ist, einerseits gibt es ja immer diese Diskussion, oder sag mal, es ist alles verfügbar.
Ja.
Und dann finde ich es aber spannend, wenn Firmen, die eben dafür stehen, dass es immer alles und schnell verfügbar ist und auch günstig verfügbar ist, dann mal auch so das Gegenteil machen, weil ich habe das gestern auf Instagram auch gesehen, zum Beispiel Aldi.
Ja.
Aldi hat gestern ich finde, es ist ein Geniestreich, die haben eine Modekollektion rausgebracht, super Hipster, also schwarzer Pulli mit großem weißem Aldi-Logo, Fischerhut mit der Tüte vom Aldi, die blau-weißen Streifen, ein Trainingsanzug, also das, wenn das Vêtements gemacht hätte,
ja.
Vêtements, eine große Pariser Marke, die also in den letzten Jahren Streetstyle-mäßig ganz, ganz, ganz weit vorne ist, die hätten da 1.700 Euro ins T-Shirt reingehängt, so wie sie es bei ihrem DHL-T-Shirt gemacht
ja.
haben, die haben
nicht
auch mal so eine Kollektion gemacht mit DHL. Aldi hat das also gemacht, hat mit Influencern zusammengearbeitet und die Kollektion wird es nie zu kaufen geben.
Ja.
Diese Kollektion gibt es nur bei einem Event in Berlin dieses Wochenende, wenn du Challenges machst als Belohnung oder auf dem Aldi-Instagram-Kanal zu gewinnen.
Okay.
Das heißt, einerseits haben wir diese Verfügbarkeit und auf der anderen Seite aber diese Verknappung.
Ja.
Und das Ding ist, dann saß gestern hier mein Team und hat gesagt, na gut, jetzt, wo ich weiß, man kann es nicht kaufen, will ich es noch mehr haben.
Ja, ja.
Also das ist irgendwie so ein bisschen das Gegenteil. Ich finde es aber ganz spannend, dass das jetzt auch einen Gegentrend gibt,
ja.
gegen diese enorme Verfügbarkeit.
Ja, ja, da lebt man so ein bisschen in den Extremen. Das eine ist immer verfügbar.
Und das andere gar nicht.
Das andere gar nicht. So. Ja, also ist schon.
Also da wird man aber auch als Konsument so ein bisschen, man geht so wie so ein Kneippbad, oder? Kalt, warm. Und man wird aber immer wieder dazu getriggert, dass man es haben will.
Ja, ja, okay. Spannend. Was mir da in dem Zusammenhang einfällt, verkaufst du deine Mode eigentlich auch im klassischen Handel oder machst du nur über den E-Commerce-Shop?
Ich habe ganz am Anfang habe ich viel Retail gemacht, also
ja.
viel stationären Handel, da auch viel rein investiert, auch Geld und Manpower, aber habe mich jetzt vor 2 Jahren, 2,5 Jahren komplett dagegen entschieden. Weil es online für mich einfach besser funktioniert, weil ich ein sehr digitales Label bin
ja.
mit meinem Social Media Auftritt und weil der stationäre Handel nicht einfach war für mich, weil auch aufgrund der Margen des Handels musste ich meine Einkaufspreise und somit meine Produktionspreise eigentlich so weit unten halten und das Produkt war dann dennoch, ohne dass ich was daran verdient habe, für den Konsumenten ein teures.
Ja.
Und das hat für mich nichts gebracht. Deswegen bin ich lieber, wenn ich meinen Online-Shop habe, ich bin Herr meiner selbst. Ich entscheide die Preise. Ich entscheide, wenn was aus der Produktion hier ankommt, wird es online gestellt. Ich habe
ja.
keine Deadlines, weil es ist so, Produktionsgeschäft, es geht immer was schief, es kommt immer was zu spät, es ist immer irgendwas falsch, da muss was wieder geändert werden. Pipapo. Wenn man dann 50 Kunden hat, Händler, die du kontaktieren musst, die du bespielen musst, die du beschwichtigen musst, die du zufriedenstellen musst. Das ist etwas, da brauchst du so viel Energie,
ja, ja.
um das zu machen und auch Menschen oder Manpower, die sich
ja.
darum kümmern. Das, und dann am Ende der Saison heißt es, die Hose hat sich nicht gut verkauft, weil blablabla. Das will ich alles nicht mehr. Ich
ja.
habe einen Online-Shop, ich habe einen Kundenservice hier bei mir im Haus.
Ja.
Wenn es das geringste Problem gibt, wird das sofort gelöst. Weil man weiß nie, es geht ein Kunde in ein Geschäft und ist mit irgendwas nicht zufrieden. Das Geschäft agiert vielleicht nicht so, wie ich es gerne hätte,
ja.
wie man mit meinem Teil eigentlich umgeht. Der Kunde wird nie wieder was von Marina haben, wenn sie da kaufen.
Ja, das heißt, die Händler, mit denen du zusammengearbeitet hast, das waren dann quasi so Boutiquen und
auch
und
groß, also auch wirklich in Harvey Nichols irgendwie und in China mit riesen Schaufenstern. Ja. Und also Japan, wir waren wirklich auch online auf Cyber Blue, Savia Aroma, also wirklich die ganzen Player. Und das war wahnsinnig wichtig auch für die Imagebildung.
Ja.
Und das
ja.
war für mich auch, auf dieses Konto hat das auch eingezahlt.
Ja.
Image. Ja. Wow, sie ist auf Style Bob. Muss
ja.
gut sein.
Ja.
So.
Ja.
Sie hängt im KDW.
Ja.
Muss top sein. Ja. Das hat auf das Konto Image eingezahlt. Aber das Konto Image ist jetzt sehr gut gefüllt und ich möchte es jetzt nicht irgendwie wieder ausgeben für etwas, was vielleicht einfach besser funktioniert, wenn es bei mir im Haus ist.
Mhm.
Und gerade in den Zeiten mit Corona haben wir auch gesehen, der Handel hat es leider nicht mehr einfach.
Ja. Ja,
die Kunden werden gefühlt jedes Jahr um ein Jahr älter.
Ja.
Ich persönlich, entweder gehe ich in einen coolen kleinen Secondhand-Laden, da gehe ich gern hin, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Aber die Sachen, die ich kenne, wo ich weiß, die Marke oder wo ich weiß, was mich erwartet, bestelle ich online.
Ja, ich habe ehrlicherweise, ich bin so ein bisschen vielleicht auch naiv davon ausgegangen, dass es ähnlich ist wie bei anderen Startups. Also ich sage einfach mal, du bist ein Startup. Wenn man sich das so anguckt, wie das so im Food-Bereich zum Beispiel funktioniert, deren größtes Ziel hat man manchmal so das Gefühl, ist bei einem Edeka oder bei einem Penny gelistet zu werden und da dann ihre Riegel zu verkaufen. So hätte ich gedacht, dass es vielleicht im Modebereich auch so ist, dass man sagt, Mensch, wenn ich mal so einen Deal mit einem, keine Ahnung, mit den Spaniern, den Schweden oder wem auch immer hinbekomme und dann in tausenden Filialen europaweit hänge, da kann ich mal richtig so das, die Kasse sozusagen zum Klingen bringen.
Das ist auch nicht falsch, deine Annahme. Das funktioniert aber natürlich viel besser in einem anderen Preissegment als in dem ich mich bewege.
Ja.
Weil da muss man dann wirklich voll auf Masse gehen, dass du einfach auch Vorteile hast, wenn du viel produzierst.
Ja.
Weil du dann einfach günstiger produzieren kannst. Das würde ich vielleicht machen für eine Sublinie von mir,
ja.
die günstiger ist, aber die Dinge, für die ich stehe, die funktionieren da einfach nicht in dem Konstrukt. Aber natürlich ist es auch etwas, dass wenn man ein schnelleres Modeprodukt macht,
ja.
Ist es natürlich genau das, was man will. Dass ja. man dann in ja. tausenden Ketten drinnen hängt. Also wie gesagt, wenn ich da die Möglichkeit hätte, würde ich wahrscheinlich auch nochmal einfach in mich gehen, nachdenken, ob man die Kollektion erweitern kann, ob man da nochmal ja. was machen kann. Aber das sehe ich jetzt nicht mit den klassischen Dingen, Marina Hermannseder, die ich hier habe, weil dazu beschütze ich die auch zu sehr.
Ja, ja.
Ich werde den Lederrock nicht produzieren aus Polyester, Plastik, zusammengeschustert, billig,
ja.
Damit er überall hängt. Das wäre inflationär in meinen Augen.
Ja, ja. Da ich weiß, dass während meine Nichte diesen Podcast hört, sie schon auf deiner Webseite ist und den Pulli, den du vorhin angesprochen hast, wahrscheinlich schon in den Warenkorb gelegt hat, um meiner Schwester ein Gefühl dafür zu geben, die das dann bestellen muss. Wo liegt man dann, wenn man jetzt sagt, man vergleicht mal so die Kettenmode, nenne ich sie mal, mit dem, was du so verkaufst? Bist du da eher so doppelt so teuer oder um dem Hörer ein grobes Gefühl zu geben?
Ich versuche, wie gesagt, immer so ein bisschen eine Range anzubieten. Und wir haben, also zum Beispiel dieser klassische Pulli, von dem wir sprechen, der mit dem Logo, der kostet 119 Euro bei uns ja. im Shop. Das ist so ein Preis, wo ich sage, ja, das ist mehr als ein Zara- oder H&M-Pulli. Es ist aber so, dass man kann drauf sparen.
Ja.
Er ist nicht so weit weg, dass man sich denken könnte, den werde ich mir nie kaufen können. Aber er muss auch ein bisschen wehtun.
Ja,
es
ja.
muss ein bisschen wehtun, weil es ist dann ein vom Gefühl her, es ist ein Designer-Pulli. der muss was wert sein, weil man, das ist so, das hat meine Oma gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert.
Ja, ja, ja. Okay, bei dem Preis würde ich sagen, wurde gerade meine Schwester dazu verpflichtet, ihre Tochter diesen Pulli zu bestellen.
Und gleichzeitig finde ich es aber auch für mich ganz spannend, was ich bei mir strategisch, einer der wichtigsten Punkte auch, weil wir vorher auch nochmal über diese einzelnen Säulen dieses Unternehmens oder Kerne gesprochen haben, ist es eben, dass ich mit dieser Schnalle, für die ich stehe, ist das Hauptgeschäft auch noch geworden, ein Lizenzgeschäft für diese Schnalle. Das heißt, wir haben diese Schnalle bereits auf Küchenpapier, auf Haargummis, auf Strumpfwaren, auf Make-up, auf Getränke, auf Taschentuchboxen, auf Bienenwachstücher. Jetzt machen wir gerade eine riesengroße Kollektion mit einem Unterwäschehersteller. Wir machen mit einem Schmuckhersteller. Mein Auto ist voller Schnalle. Diese Schnalle habe ich als Lizenz für mich entdecken können, weil für mich ist es das Allercoolste, dass zum Beispiel eben meine Follower, zum Beispiel deine Nichte, die kann zum DM gehen und kann sich einen Lippenbalsam von EOS, die sie eh liebt, die Marke, kaufen mit einer Schnalle von Marina Hammersee da drauf gedruckt um 2,50 Euro.
Okay, okay, ja, cool. Das, ehrlicherweise, die Frage nach den Preisen hilft mir dann auch, so ein bisschen die Zielgruppen auch einschätzen zu können.
Und da möchte ich mich eben so ganz und gar nicht einschränken, dass man wirklich sagt, also es gibt, wir haben das Supermarktprodukt mit unseren, also diese FMCGs Produkte, so ganz schnelle Produkte und dann haben wir die Unterwäschekollektion, da kann man den BH für 40 Euro kaufen, du kannst bei uns direkt an den Pulli für 120, aber du kannst bei uns auch den Lederrock für 3000 Euro kaufen.
Ja.
Also diese Zielgruppen sind bei uns so breit gefächert, ohne dass es irgendwie nicht stimmig ist, weil ich hinter jedem Produkt stehe und das auch nach Bauchgefühl immer entscheide.
Das ist ja so ein Stück weit so, ich sag mal so, bei einem großen Konsumgüterhersteller würde man jetzt sagen, Markenführung extrem wichtig. Ja, also irgendwie, wie positioniere ich mich, in welchem Umfeld zeige ich mich, welche Preise, Produktqualität spielt natürlich auch eine Rolle, aber es gibt ja, weiß nicht, Hersteller, die machen von der Haarwäsche bis zur Fußcreme irgendwie alles und das funktioniert super und das ist trotzdem eine Marke, die sehr stabil ist. Und dann gibt's Marken, die sich damit ins Off geschossen haben. Machst du das komplett aus dem Bauch heraus, diese Markenführung, oder hast du da?
Ich mach's komplett aus dem Bauch heraus, weil oft ist eine Kooperation oder eine Bewerbung der Produkte mit mir als Person verbunden.
Ja.
Mit mir als Person. Und ich muss dahinter stehen. Und wenn ich dahinter stehe, weiß ich, dass man es mir abnimmt, dass man es mir abkauft, dass ich das wirklich so meine, dass ich dieses Produkt designen wollte.
Ja.
Ich würde nichts designen, wo ich nicht dahinter stehe, was ich nicht cool finde, wo ich nicht wirklich selber mein Gesicht hinhalte und sage, das ist jetzt ein cooles, cooles Produkt geworden. Und ich verstehe, was du meinst, diese klassische Markenführung, aber auch da sehe ich mich als Startup, da sehe ich mich als modernes Unternehmen und das, was du sagst, ist der klassische Ansatz. Vielleicht ist das, was ich mache, mein eigener, der neue Ansatz, dass ich die Zielgruppen alle bedienen kann, aber immer mit dem Hintergrund, dass ich meine Spitzen immer wieder finde.
Ja.
Während der Fashion Week, mit den Showpieces, mit den Stars, die das tragen. Das sind so die Spitzen und genau deshalb kann ich mich im Massmarket behaupten, weil ich immer ganz oben abliefere.
Ja,
weil immer dann doch nochmal, J-Lo hat den Rock getragen. Die Vogue hat geschrieben, die Show war wieder der Burner. Also das meine ich, dass ich immer meine Spitzen finde und deswegen, ich würde nicht tümpeln wollen in einem riesengroßen Massenmarkt, wo man irgendwann sagt, okay, natürlich haben sie, dann macht alles.
Ja, ja, ja. Ist das nicht auch ein ziemlich großer, also wie du gerade sagst, du hast an der Spitze immer, lieferst du immer ab, massiver Druck, oder?
Unter Druck entstehen Diamanten.
Okay, alles klar. den Spruch habe ich über die Jahre auch öfter mal zu hören bekommen, insbesondere als ich Praktikant war. Du hast aber gerade auch noch angesprochen, dass du verkaufst quasi persönlich, also über deine Persönlichkeit auch. Da fallen mir Entschuldigung, da fallen mir zwei Fragen zu ein. Das eine ist, wie schafft man es, kein One-Hit-Wonder zu werden? Das hast du ja geschafft, also du bist ja schon länger unterwegs. Die Frage hast du zum Teil schon beantwortet. Aber magst du da nochmal vielleicht die drei Kernthemen nennen oder die drei Kernerfolgsfaktoren?
Die große Frage ist natürlich, ab wann bist du kein One-Hit-Wonder mehr?
Ja.
Das ist die gleiche Frage, die ich mir immer stelle, weil vor jeder Show habe ich immer so dieses, okay, die Kollektion ist so ziemlich das Letztklassigste, was ich da zeigen kann. Das ist wirklich, also ich kann es nicht mehr sehen. Ich hasse die Kollektion und bin dann meistens auch schon, weiß ich schon, was mein nächster Berufszweig sein wird, wenn das quasi am nächsten Tag alles zugesperrt wird. Das ist wahrscheinlich einfach so eine Künstlerkrankheit, die ich da habe. Deswegen, ich hätte wahrscheinlich zu jedem Moment, wo es vielleicht vorbei wäre, hätte ich das Gefühl, okay, ich war ein One-Hit-Wonder.
Ja, okay.
Weil da noch so viel Luft nach oben ist. Ich meine, das sind gerade mal 5 Jahre. Es gibt noch so viel zu erreichen, dass ich jetzt von mir nicht mal sagen könnte, ich habe schon 10 Hits gelandet, sondern ich arbeite an diesem einen großen Hit.
Okay.
Und der muss weitergehen und der muss größer werden. Und also wirklich so jetzt die zu sagen, wie ist man kein One-Hit-Wonder ist, viele sagen, indem man sich immer wieder neu definiert, kann ich persönlich wiederum nicht sagen, weil ich eigentlich immer Schnalle liefere. Also man weiß irgendwo, es ist zwar immer anders, aber man weiß irgendwie auch, was man bekommt, wenn man bei mir schaut, weil es sind irgendwie immer Schnalle und Orthopädie, aber in unterschiedlichsten Farben und Formen. Ich glaube, es ist bei mir schon auch mit dieser Persönlichkeit, mit der Entwicklung der Marke, gar nicht mehr dieses, okay, wie bin ich kein One-Hit-Wonder, sondern es ist bei mir wirklich einfach umgeschalten auf, Marina, funktionieren, weiter, weiter, fleißig sein.
Ja, okay. Das klingt nach den klassischen Bodenständigen.
Ja, so bin ich erzogen worden tatsächlich. Deswegen fällt mir keine so richtig gute Antwort jetzt auf die Frage ein.
Ja, aber ich glaube, das ist natürlich das schon ein Stück weit beantwortet. Und wenn wir dann aber nochmal gucken, den Aspekt, du als Personal Brand, also du stehst sozusagen auch für den Umsatz, du produzierst auch den Umsatz, in dem du als Marke vorne stehst. Ist das was, wo du dich bewusst reingegeben hast, oder ist das jetzt einfach dadurch gekommen, dass du einfach bekannt wurdest, weil Lady Gaga oder J-Lo deine Sachen getragen haben?
Das ist natürlich wahrscheinlich, also der Ursprung dessen, wahrscheinlich, dass ich die Person bin hinterm Label, ist einfach, dass ich mich nie zu einem anderen Namen entschieden habe.
Ja.
Dass das Label einfach meinen Namen trägt. Manchmal denke ich mir, hätte ich mal dem Label so einen neutraleren Namen gegeben, dann wäre es mehr Marke. So ist es immer Designerin oder Designer.
Ja.
Weil das immer so eine personenbezogene Geschichte ist. Gleichzeitig spielt es mir sehr, sehr gut in die Karten, dass meine Person damit in Verbindung steht, weil ich bin der Meinung oder ich bekomme das Feedback, dass man sich auch mit mir oder meine Kundin oder auch die mich noch nicht kennen, die Kunden, sich eigentlich auch mit mir identifizieren können. Ich bin nicht die unnahbare Designerin, die also irgendwie ganz weit weg ist, sondern ich bin die wirklich auf Instagram oder einfach viel von mir selber zeigt. Die zeigt, es läuft nicht immer so, wie man es will. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich zeige meine Emotionen, ich zeige, wie es mir geht. Und das sieht man auch am Laufsteg bei mir, dass da wahnsinnig viele persönliche Emotionen, meine Familie sitzt da in der ersten Reihe, meine Freunde und alle, die da sind, egal ob das jetzt Promis, Influencer, Freunde, Familie, die haben zu mir einen persönlichen Bezug, weil sie mich irgendwie wohl schätzen.
Ja.
Weil ich, glaube ich, einfach auch, ich bin freundlich und ich bin ehrfürchtig geblieben.
Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es für mich eigentlich nur ein Vorteil, dass ich mit meiner Person das Label transportieren kann.
Ja. Und wenn man das so ein Stück weit weiterspinnt, dann bist du ja nicht nur die klassische Influencerin, die ist ja auf Instagram, da gibt es ja 2, 3 von, aber kombiniert mit dem Kosmos, in dem du dich bewegst, irgendwie Stars und Sternchen und dieser und jener, hast du nicht manchmal Angst, dass, keine Ahnung, irgendwann stehen hier im Atelier auch die Reporter von irgendwelchen Klatschblättern und wollen gucken, weiß ich nicht, was trägst du für Klamotten zur Arbeit oder so. Könnte das nicht nervig werden?
Nein, ich glaube, es ist eher tatsächlich so, dass manchmal Klatschreporter versuchen, über mich Informationen zu bekommen, über andere. Das ist viel mehr so, weil ich als Designer ist man natürlich Menschen recht nahe auch,
ja,
die man einkleidet, die man, mit denen man irgendwie, hat man so eine Ebene, eine sehr nahe Ebene, aber das Gute ist, dass es dennoch meine Person ist, zwar die Marke, aber es ist irgendwo doch weit weg genug von einem Promi-Dasein, weil das ist einfach mein Beruf. Ich mache meinen Beruf, ja, und ich mache meinen Beruf gut und deshalb identifiziert man sich gut mit meinen Produkten. Mein Kleidung, also was ich anhabe oder auch Klatsch und Tratsch über mich, ist etwas, das Gott sei Dank nichts mit meiner Kompetenz zu tun hat, wegen der ich eigentlich bekannt bin. Und ja, deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so relevant für die Öffentlichkeit.
Okay, aber das ist ja dann cool, weil ich würde mir das relativ nervig vorstellen, ja, wenn man da quasi verfolgt wird, sozusagen.
Na, verfolgt. Also natürlich, mir passiert es auch oft, ja, dass man quasi auf der Straße und ein Foto machen und Ding, aber das kommt natürlich auch mit Fernsehauftritten, die ich mache, gerne.
Ja.
Also das ist nicht nur das Modedesign, aber natürlich in Österreich schon einige Fernsehsendungen gemacht und jetzt in Deutschland eben auch. Und da kommt es automatisch, aber also von Verfolgen kann keine Rede sein.
Okay. wir sind jetzt schon relativ lange im Gespräch und Zeit ist wie im Fluge vergangen.
Ich laber immer so viel, gell, ich weiß.
Ja, tatsächlich habe ich ein paar Sachen gelernt, das fand ich schon cool. Ich habe noch zwei kurze Themen vielleicht, auf die wir eingehen können. Das eine ist, wenn ich mir das so anschaue, du bist Powerfrau, du bist Chefin, du machst ein substanzielles Business. Und du stehst auch in der Öffentlichkeit. Ist ja irgendwie eine ganze Menge zu tun. Jetzt habe ich gesehen, auch bei Instagram, deshalb können wir es ja auch in einem nicht visuellen Medium sagen, dass du demnächst ja auch Mutter wirst. Frage 1 ist, wie organisiert man dann danach oder danach sozusagen die Firma neu? Hast du dir da ein komplett neues Konzept überlegt oder machst du einfach so weiter?
Tatsächlich, mir hat jemand gesagt, Marina, alles, was du planst, wird danach eh sowieso anders werden. Ich habe wahrscheinlich die letzten 5 Jahre immer, wenn ich mir gedacht habe, wenn ich mal meinem Team sage, dass ich ein Baby bekomme, werden alle Angst um ihren Job haben. Und wenn alle sich denken, um Gottes Willen, also was machen wir jetzt? Jetzt ist, wenn irgendwie so quasi der Kopf wegfällt, was ist dann? Und das war das, was für mich das Wichtigste war, dass mein Team hat reagiert, indem sie sich gefreut haben. Sie haben gesagt, ach, wie cool, dann kriegen wir ein neues Teammitglied.
Ja.
Das war die Reaktion vom Team und da wusste ich, es wird alles so weitergehen, alles so funktionieren. Ich werde das zusammen mit meinem Freund als moderne kleine Familie lösen. Wir werden uns das ausmachen. Wir sind komplett flexibel. Ich bin, glaube ich, auch so wie immer sehr, sehr entspannt. Ich möchte weiterhin 100% fleißig sein und Vollgas geben und möchte nicht ein Leben komplett nach meinem Kind ausrichten, sondern ich freue mich drauf, dass ich mein Kind in mein Leben mit einbauen kann.
Ja,
Ich meine, ich habe ein Büro, hier kann ein Babybett stehen. Das Team freut sich, wenn sie auch mal aufpassen können. Dann habe ich ein Meeting, dann gehen sie mal eine Runde spazieren. Dann muss ich mal auf eine Reise, dann passt mir mein Freund auf. Dann bin ich mal im Homeoffice, haben wir auch gelernt, dass Homeoffice mittlerweile absolut salonfähig geworden ist. Ich mache mir tatsächlich keine Sorgen, weil ich werde das genauso intuitiv und mit Bauchgefühl machen, wie ich bisher alles immer gemacht habe.
Okay, cool. Ich frage, weil demnächst werde ich einen Podcast aufnehmen zum Thema Frauen, Familie und Karriere, wo viele ja es tatsächlich nicht so aufgebaut bekommen, aus unterschiedlichsten Gründen, wie du es gerade geschildert hast. Ich denke, das Thema ist durchaus wichtig und
ich kann ja dann sagen, ob meine Theorie aufgegangen ist oder ob es in der Praxis alles ein Heidenchaos ist.
Da würde ich sagen, machen wir einfach nächstes Jahr um diese Zeit nochmal ein Gespräch und gucken mal, wie es gelaufen ist. Das finde ich wirklich sehr spannend. Und eine letzte Frage noch, eine Doppelfrage. Gibt es Fragen, die dir häufig gestellt werden, die gut sind und die ich jetzt gar nicht gestellt habe, vielleicht?
Ich überlege. Ich habe die Fragen sehr genossen, die du mir gestellt hast. Es kommt selten vor, dass ich nicht die Frage gestellt bekomme, was inspiriert dich? Und deswegen fand ich es eigentlich viel spannender, bei dir Gast zu sein, dass du mich wirklich fragst, wie ist die Firma aufgebaut, worauf baut es auf, wie machst du das und wie ist da und da. Also fand ich für mich heute eigentlich viel spannender, als die, was ich sonst immer Inspiration und das Ganze nur künstlerische. Deswegen heute als Unternehmergeist hier zu sitzen, okay, fand ich super, super spannend.
Okay. Eigentlich hätte ich jetzt noch fragen wollen, und welche Frage nervt dich am allermeisten, die dir gestellt wird? Ich vermute, dass es die nach der Inspiration.
Ja, aber das gehört natürlich dazu bei dem Design, um Gottes Willen. Da will ich gar nicht sagen, dass es mich nervt. Aber es ist halt wirklich so, das habe ich schon sehr, sehr, sehr oft beantwortet. Aber ansonsten, ich glaube, es gibt eigentlich keine Fragen, die mich nerven, weil ich so dankbar bin, mit dem, was ich mache, da zu sein, wo ich bin. Deswegen würde ich mich noch viel nervigeren, unangenehmeren Fragen jederzeit gerne stellen, damit alles auch so den weiteren Verlauf nehmen kann.
Okay, cool. Dann habe ich eine letzte Bitte. Magst du den, ich sage jetzt mal bewusst Mädels, aber sind ja nicht nur Mädels, sind ja auch Jungs, die Mädels da draußen etwas mit auf den Weg geben, erstmal generell, wie macht man Karriere? Also da einen kleinen Tipp. Und wenn Sie es in der Modeindustrie schaffen wollen, was müssen Sie tun?
Also ich glaube, der erste Tipp ist, dass die Eltern nicht immer Unrecht haben am Anfang. Gerade wenn sie sagen, naja, mach vielleicht mal auch ein zweites Standbein oder versuch mal das und mach mal das dazu. Das zweite ist auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, muss man es machen, ganz egal, wer was sagt. Wie viele Leute mir nämlich gesagt haben, die Modebranche schaffst du eh nicht, ist eh so schwer, es sind alles nur Zicken, ist alles nur furchtbar. Also das muss man muss auf sich selber hören und diesen ganzen Input von den ganzen Leuten rundherum, weil jeder weiß irgendwas zu meinem Thema. Wenn man sich entscheidet, Karriere zu machen, muss man einzig und alleine auf sich hören und auf die Familie, wenn man weiß, die wissen es gut. Okay. Wenn die Erfahrung haben in etwas. Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, dass man sich von diesem Dschungel an Input, den man bekommt, egal was man macht, nicht verwirren lässt, sondern auf seinem eigenen Weg bleibt. Ohne buckelige Arbeit und Fleiß, außer man hat das Glück der Welt, dass wirklich eine Handvoll Leute haben, wird man nicht erfolgreich sein.
Ja.
Ohne Schweiß kein Preis, das ist ganz klar. Und was würde ich noch auf den Weg mitgeben in der Modebranche, dass sie nicht unbedingt anders ist als andere Branchen. Man braucht nur nicht glauben, dass man als Kreativer von Luft und Liebe leben kann, sondern da muss schon auch irgendwie ein gewisses Konzept, ein gewisses Gedankengut dahinter stehen, weil das Wichtigste, was man auch weiß, schöne Kleidung, schöne Blusen können viele.
Ja.
Man muss schon was finden, was nicht alle haben und können.
Ja, ja. Okay. Das Besondere verbunden mit harter Arbeit.
Ganz genau.
Okay. Das ist doch ein super Schlusswort. Marina, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht, dass ich hier in Berlin zu Gast sein durfte. Und das mit dem Podcast im nächsten Jahr habe ich
mir notiert. Das sehen wir uns wieder. Das ganz genau. Da freue ich mich drauf. Vielen Alles Dank.
Klar. Danke dir. Mach's gut.
Du Ciao. Auch. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt auch die eine oder andere neue Erkenntnis mitgenommen. Eine Bitte von uns nochmal hinterher. Bitte schenkt uns doch die eine oder andere sehr gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen, die ihr so nutzt. Und wenn ihr es ganz gut mit uns meint, dann lasst ihr auch noch den einen oder anderen netten Kommentar dort. Dafür schon mal vielen Dank. Und wenn ihr Lust habt, den Macht was Podcast im Freundeskreis zu empfehlen, freuen wir uns natürlich noch ein bisschen mehr. Also, ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.